herzlich willkommen zum Bodensee-Podcast, dem Grusel-Podcast von Echt Bodensee. Wir haben diesmal ein großes Halloween-Special für euch am Start. Im zweiten Teil werden wir kurz vor Halloween die coolsten Events und schönsten Familienangebote rund ums Kürbisfest hier am See vorstellen. Heute wollen wir euch aber zunächst einstimmen auf Halloween, und zwar auf Halloween am Bodensee. Halloween ist überall in Deutschland im Kommen, schon lange leuchten am 31. Oktober auch hierzulande die gruselig geschnitzten Kürbisfratzen vor den Häusern und die Kinder klingeln und wollen Süßes oder Saures. Der Bodensee allerdings bietet im Herbst genau das richtige Setting für alles schaurig Schöne und hat all denen unter uns, die, na sagen wir mal, den gepflegten Grusel lieben, einiges zu bieten, wie wir herausgefunden haben. In Konstanz treffen wir Ulrich Büttner, Historiker, Autor, Gymnasiallehrer und Leiter des Bildungszentrums. Wir möchten aber vor allem über seine große Leidenschaft mit ihm sprechen. Gemeinsam mit seiner Frau bietet Ulrich Büttner nämlich in Konstanz die beliebten Gruselführungen an.
Ja, seit mittlerweile über 23 Jahren bin ich auch Stadtführer in Konstanz, präsentiere meine Heimatstadt, auch wenn ich nicht so klinge, ich bin waschechter Konstanzer oder für die Einheimischen Konstanzer. Und was eine ganz besondere Leidenschaft von mir ist, dass ich bei meinen Rundgängen auch ein bisschen das Unheimliche, das Unerklärliche, Mystische, Gruselige in den Mittelpunkt stelle. Und deswegen biete ich unter anderem schon seit einigen Jahren auch die Gruselführung in Konstanz an. Wobei es geht nicht darum, dass ich die Leute ständig mit irgendwelchen billigen Effekten erschrecken will, sondern ich erzähle ihnen Geschichten, wahre Geschichten, aber auch Legenden und Mythen, die sich hier in Konstanz oder in der nahen Umgebung zugetragen haben. Es ist auch lustig, also bei jeder meiner Abführungen wird auch gelacht, das ist ganz klar. Aber der Grudelfaktor, der Gänsehautfaktor steht schon im Mittelpunkt.
In der langen Zeit, in der Ulrich Büttner seine Gruselführungen bereits anbietet, hat er die Erfahrung gemacht, dass seine Gäste davor nicht zurückschrecken. Im Gegenteil, die Menschen suchen den Grusel.
Absolut, hat sich noch niemand beschwert. Also die suchen den Grusel, die wollen im Mittel das Unheimliche erleben oder davon hören. Und ich führe die Leute ja dann auch zu Orten, die man so im Alltag gar nicht besucht oder wenn dann nur unter ganz anderen Blickwinkel betrachtet. Und viele Leute, die ich dann später wieder begegne, sagen mir auch, jetzt laufen sie mit ganz anderen Augen durch die Stadt und sehen auch so ein bisschen die dunklen Ecken.
Die dunklen Ecken, was wären da ein Beispiel für dunkle, aber spannende Ecken?
Ja, zum Beispiel meine Schule, das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, wo ich unterrichte, das ist am Rande der Konstanzer Altstadt. Und in der Tat, das sind keine Fake News, es ist erbaut auf einem Friedhof. Ja. Also meine Schüler kennen die Geschichte auch alle und dort haben auch alle möglichen merkwürdigen Begräbnisse stattgefunden. Das haben die Archäologen dann auch festgestellt. Von potenziellen Vampirbegräbnissen, da ist man sich nicht ganz sicher, von Leuten, die lebendig begraben wurden und so weiter. Also das alles ist auf dem Gelände des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums geschehen. Das ist natürlich schon ein netter Gruselfaktor. Und ich gehe mit den Leuten eigentlich auch immer abends hin, da ist es dunkel, da ist nicht mehr viel los. Das ist schon so ein leichtes Schauern.
In Lindau, sozusagen am anderen Ende des Bodensees, treffen wir eine Kollegin von Ulrich Büttner, wenn man so will. Ursula Ippen ist passionierte Stadtführerin von Lindau im Bodensee. Auch sie hat so ihre Erfahrungen mit Tod und Teufel gemacht.
Hallo Frau Ippen.
Hallo Herr Meister Hans.
Ich habe es ja gerade schon ein bisschen verraten, Sie sind Stadtführerin. Ich habe auch dazu gesagt, passioniert. Das ist der Eindruck, den ich habe. Vielleicht erzählen Sie doch einfach mal ein bisschen, was hat Sie zur Stadtführung gebracht?
Ach, wenn man in so einer wunderschönen Stadt wie Lindau leben darf, interessiert man sich zwangsläufig irgendwann für die Geschichte. Und diese Faszination der Lindauer Geschichte war dann so groß, dass der Weg so zwangsläufig zur Stadtführerei hinführte.
Da gab es fast keinen anderen Weg,
so wie Sie das beschreiben.
Ja, und ich hatte eben im Vorfeld Kontakt zu Ihnen aufgenommen, weil ich vermutet hatte, dass es auch Lindau gruselig, grausige, faszinierende Themen zu bieten hat. Wir sind auch drauf gekommen, weil sie ursprünglich Themenführungen angeboten hatten, also Stadtführungen, die so ein bisschen den Grusel thematisiert haben. Ist das richtig?
Ja, die Auf den Spuren des Lindauer Scharfrichters war eine Führung und eine Friedhofsführung Angst vor Tod und Teufel.
Das passt ja wunderbar zu unserem Thema Halloween.
Wunderbar zu Halloween, genau.
Sie haben mich jetzt aber heute nicht auf einen schaurigen Friedhof entführt, sondern Sie haben eine ganz andere, faszinierende, tolle Location gefunden, in der wir uns jetzt gerade befinden und wo wir das Gespräch hier führen. Man kann es vielleicht ein bisschen auch akustisch wahrnehmen. Frau Ippen, wo sind wir heute hier?
Wir sind in unserem Lindauer Diebsturm, ein Turm aus dem 14. Jahrhundert, eigentlich der Turm des Hochwächters, der oben Ausschau halten musste, wie wird das Wetter, kommen Feinde. Aber ein Hochwächter war ein unehrlicher Mann und viel zu schade für so einen unehrlichen Mann, so einen großen Turm zu bauen. Also mussten andere Verwendungszwecke gefunden werden. Das Verlies, die Folterkammer und die Kammer, wo der Delinquent wieder äußerlich unversehrt hergestellt werden sollte.
Im Lindauer Diebsturm ging es also hoch her. Ursula Ippen hat sich diesbezüglich viel mit Sprache auseinandergesetzt. Im Diebsturm wurde es seinerzeit nämlich peinlich, womit damals aber viel mehr gemeint war als heutzutage.
Ja, im ersten Stock wurde die peinliche Frage gestellt. Wenn uns heute etwas peinlich ist, meine Güte, dann zucken wir die Schultern. Aber in dem Wortstamm steckt schon Pein und das bedeutete Schmerzen und das war die Folter. Und Lindau hatte seit dem 14. Jahrhundert das Hochgericht einen Henker. Seine Aufgabe war es, im ersten Stock diese entsprechende Folter durchzuführen und jeder Henker hatte da seine eigenen Methoden.
Ja, die mag man sich gar nicht so genau vorstellen. Für Horst-Dieter Radkes Arbeit spielt Vorstellungskraft allerdings eine große Rolle. Als Autor und Schriftsteller hat er sich vielfach mit Märchen, Sagen und Fabeln beschäftigt. Als sein Verlag ihn eines Tages fragte, ob er nicht auch ein Buch über Sagen und Legenden am Bodensee schreiben wolle, musste er nicht lange überlegen, aus mehreren Gründen.
Das habe ich natürlich gerne gemacht, weil ich auch den Bodensee liebe. Ich bin in den letzten Jahrzehnten immer wieder am Bodensee unterwegs gewesen. Und wenn ich unterwegs bin, ich interessiere mich auch immer für die historischen Gegebenheiten und was ist im Umfeld zu finden. Und an Sagen und Legenden ist der Bodensee ja reich. Und was mir besonders immer gefällt, ist, anders als bei Märchen, ist bei Sagen und Legenden ja immer etwas vorhanden an historischem Hintergrund. Nicht unbedingt in dem Sinne, dass man sagen kann, da steckt eine volle Wahrheit hinter. Manchmal wird was beschönigt, manchmal wird etwas umgedeutet, manchmal wird etwas zusammengefasst, aber manchmal auch einfach nur erfunden aus einer bestimmten Situation heraus.
Einer gruseligen Figur ist Horst-Dieter Radke bei seiner Arbeit am Bodensee immer wieder begegnet. Einer Figur, die hier in der Region jeder kennt, der sich ein wenig fürs Übernatürliche interessiert. Und zwar das Popperle, das als mythische Gestalt mit Unfug im Kopf wunderbar zu Halloween passt. Stichwort Trick or Treat oder wie die Kinder bei uns eben sagen, Süßes oder Saures.
Es gibt ja zahlreiche Sagen um diese Figur Popperle, die historisch nicht zu verorten ist. Aber es gibt den Hohen Wiel und die Burg da drauf und die eindrucksvolle Ruine und Berichte darüber, dass Raubritter da zugegen gewesen sind, die ja schon einiges an Umtrieben hatten. Und die andere Seite ist, denke ich, wenn man sich die Sagen so anguckt, er macht ja viel Unsinn, er neckt ja die Leute, er ärgert die Bauern und manchmal hilft er ihnen auch. Und da schält sich für mich so das Bild heraus, alles, was schief geht, schiebt man am besten jemand anderes zu. Und jemand, der sich nicht wehren kann, das ist so eine mythische Gestalt. Ob Geld verloren ist, ob ein Sack Weizen umgefallen ist oder was auch immer.
Das heißt, das Popperle ist also ein umtriebiger Geist, der in allerlei Formen auftritt? Oder wie muss ich mir den Kerl vorstellen?
Immer so als jemand auf, der dann auch sich lustig macht über die Leute. Und da fällt einer in den Bach von der Brücke, den hat natürlich der Popperle gestoßen und die Pferde sind nicht richtig angespannt und der Wagen bleibt liegen oder jemand verliert sein Geld. Immer war da der Popperle mit bei.
Auch Ulrich Büttner hat gemeinsam mit einer Kollegin ein Buch übers Übernatürliche am Bodensee geschrieben. Dafür hat er sich auch mit Menschen unterhalten, die ihm berichtet haben, dass sie selbst Unerklärliches erlebt haben.
Genau, und da habe ich Geschichten zusammengetragen. Ich war in Archiven, habe mir alte Bücher angeschaut, habe aber auch Leute interviewt, die mir irgendwie geheimnisvolle, unheimliche Geschichten erzählt haben, die sie selber erlebt haben oder von denen sie gehört haben. Und natürlich muss man immer aufpassen, ich habe da auch Leute interviewt, ich hoffe, die Person hört es nicht so. Ich habe nicht alle Geschichten aufgenommen. Eine Person hat mir erzählt, dass sie im Wald bei Dettingen, das ist ein Vorort von Konstanz, von UFOs, von Außerirdischen entführt wurde. Also die Geschichte habe ich jetzt nicht mit aufgenommen. Also was mir zu verrückt klingt, habe ich gelassen. Ansonsten habe ich dann buntes Sammelsurium aus alten und neuen Geschichten zusammengetragen.
Verraten Sie uns doch mal ein schauriges Beispiel.
Ja, also eine Geschichte, die mir eine Frau erzählt hat, die ich persönlich auch kenne, die halte ich nicht für eine Spinnerin. Sie lebt in Bothmann, in einem kleinen Haus, zusammen mit ihrer Mutter. Die haben im Erdgeschoss gewohnt oder wohnen da immer noch. Und oben im ersten Stock hat ihre Tante gewohnt, die Schwester von der Mutter. Die ist vor einigen Jahren gestorben. Dann passierte das Unheimliche. Die beiden Damen saßen unten, die beiden Frauen, und haben zu Abend gegessen und haben dann Geräusche über sich gehört, obwohl die Wohnung leer war. Es klang so wie jede Nacht oder jeden Abend, dass da die Tante oben rumläuft und es hat Geschirr geklappert und so weiter. Das fanden sie unglaublich unheimlich und das ist tatsächlich eine Zeit lang so gegangen. Sie haben niemanden gesehen, aber sie haben immer wieder diese Geräusche gehört und nach einer gewissen Zeit hat es dann aufgehört. Als wenn die Tante noch nicht so ganz gehen wollte, doch noch eine Zeit lang geblieben ist und das getan hat, was sie zu Lebzeiten getan hat und dann ist es verstummt sozusagen.
So wie Sie es erzählen, hatten Sie das Gefühl, als die Dame Ihnen das erzählt hat, dass da was dran ist?
Also ich will ja jetzt nicht irgendwelche esoterischen Spinnereien hier verbreiten. Ich bin ein sehr rationaler Mensch, muss ich gleich dazu sagen. Ich glaube, dass die Frau mich nicht angelogen hat. Da bin ich sogar ziemlich sicher. Was da passiert ist, ob da vielleicht auch ein bisschen Einbildungskraft dabei war, das kann ich im Einzelnen nicht beurteilen. Aber ich glaube nicht, dass die Frau mich angelogen hat. Ich sage aber nicht, dass da ein Gespenst rumgelaufen ist. Also das tue ich nicht. Ja. Ich sammle einfach nur Geschichten, die ein Stück weit unerklärlich sind. Und die Psychologie lehrt uns ja auch, dass die menschliche Wahrnehmungskraft auch manchmal uns Dinge zeigen oder hören lässt, die nicht existieren. Ja? Aber die Menschen empfinden es so und das ist dann sozusagen das Unheimliche, das Geheimnisvolle.
Ursula Ippen hat es bei ihren Stadtführungen in Lindau oft mit harten historischen Fakten zu tun, wobei bei ihren Schilderungen die Vorstellungskraft ebenfalls eine große Rolle spielt. Zum Beispiel, wenn es um die Aufgaben des Henkers von Lindau geht.
Ich bin ja eigentlich ein Angsthase und als ich anfing, über den Henker zu lesen, dann dachte ich, boah, ich muss mich nur mit Hinrichtungen auseinandersetzen, war dann aber so fasziniert von der Fülle seines Berufsbildes. Also er war Vasenmeister, Abdecker, er musste also die verendeten Tiere abholen, er war Hundeschläger, man sagte auch den Hundeflöhen nach, Schuldüberträger der Pest zu sein, er musste die städtischen Kloaken säubern, da gibt es ganz tolle Geschichten, die öffentlichen Prangerstrafen ausführen, Folterungen durchführen und in manchen Städten hatte er Aufsicht über die städtischen Hurenhäuser.
Also ein vielfältiges Aufgaben.
Ja, breit gefächert, ja. Mhm.
Ja. Auch in Lindau war die Angst vor dem Tod allgegenwärtig oder speziell die Angst davor, lebendig begraben zu werden, von der Ulrich Büttner schon gesprochen hat.
Also wir haben einen alten Pestfriedhof, den alten Eschacher Friedhof auf dem Festland. Und eine große Sorge der Menschen früher war natürlich, lebendig begraben zu werden. Oh. Und ganz findige Unternehmer, diese Angst nannte sich Taphophobie, ganz findige Unternehmer hatten dann Sicherheitssärge erfunden. Und wer extrem unter Taphophobie litt, das war Alfred Nobel. Also in seinem letzten Zusatz, in seinem Testament schreibt er, sein Wunsch ist es, dass nach seinem Tod seine Pulsadern aufgeschnitten werden und kundige Ärzte dann seinen Tod bestätigen sollen und er dann verbrannt wird. Also die Angst der Menschen vor dem lebendig begraben werden war riesig und wir müssen natürlich alle sterben, das ist todsicher. Und vor Tod und Teufel hatte man Angst.
Vielleicht liegt es gerade an der Schwere solcher Themen, aber Ursula Ippen hat einen unterhaltsamen Weg gefunden, über Tod und Teufel zu sprechen. Und zwar mit Hilfe von Redewendungen, die heute noch in aller Munde sind.
Und weil die Menschen so riesig Angst hatten, also wenn man vom Teufel spricht, dann kommt er. Sie fanden für den Teufel Umschreibungen, für den Tod. Er war der Sensenmann, der Knochensammler im Bayerischen, der Borntelkramer. Man sagte auch nicht, dass jemand gestorben ist oder tot. Auch das wurde umschrieben. Er ist dahingeschieden, selig geworden, erblasst, hat den Löffel abgegeben oder ist abgekratzt. Für arme Leute wurde keine Begräbnismusik gespielt, die wurden sang- und klanglos zu Grabe getragen. Und wer es sich leisten konnte, für den wurde dann Trübsal geblasen, die traurige Beerdigungsmusik.
Und bei allem immer der Tod. Für jeden Berufsstand ein eigenes Ableben, wenn man so will.
Und was ich so spannend finde, man kann es fast transferieren, dass die Menschen so fantasievoll waren, sie können fast für jeden Beruf eine Umschreibung finden. Der Gärtner beißt ins Gras, der Gemüsehändler sieht die Radieschen von unten wachsen, der Anwalt steht vor dem jüngsten Gericht, der Pfarrer muss dran glauben, die Putzfrau kehrt nie wieder, der Optiker schließt für immer die Augen.
Die Angst vor Tod und Teufel hatte am See damals also ihre Berechtigung. Das Grauen war eben nie weit weg, ob man nun das Übernatürliche dafür verantwortlich machte oder nicht. Auch Horst-Dieter Radke ist bei seinen Nachforschungen eine Geschichte in Erinnerung geblieben, die gerade nicht so besonders mit dem Übernatürlichen zu tun hat, sondern im Gegenteil historisch verbürgt ist. Der Hintergrund ist aber auch hier die Angst vor dem sicheren, grausigen Tod. Die Rede ist vom Brand zu Bodman im 14. Jahrhundert.
Ja, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, weil die einen sehr realen historischen Hintergrund hat. Da geht es nämlich darum, dass im Jahr 1307 oder 6, das variiert manchmal in den Mitteilungen, ich glaube 1307 ist inzwischen verbürgt, durch Blitzeinschlag die alte Burg bei Bodman in Flammen aufging. Es gab wohl auch keine Möglichkeit mehr für die Bewohner rauszukommen und eine Magd hat den Jüngsten noch im Kleinkindalter in einen Kessel gepackt, gepolstert und nach der einen Version aus dem Fenster geworfen, nach der anderen heruntergelassen. Wie auch immer, dieses Kleinkind oder Baby hat überlebt durch diesen Kesselwurf. Der Kessel soll im Schloss Bodman noch zu sehen sein. Ich habe ihn nicht gesehen, weil man das ja nicht besichtigen kann. Aber an der Stelle, wo der Kessel runtergeworfen oder runtergelassen wurde, da gibt es einen Gedenkstein. Wie gesagt, diese Sage ist verbürgt, dass man darum noch was erfunden hat, dass angeblich ein Alchemist und Zauberkünstler zuvor ins Schloss gekommen ist. Das sind Zutaten, die dann so nach und nach entstanden sind, die aber die historischen Ereignisse nicht verdecken.
Historische Ereignisse also mit übernatürlichen und fantastischen Zutaten. Das klingt ein bisschen wie das, was man an Halloween eigentlich feiert. Halloween kommt ursprünglich ja nicht aus den USA, sondern aus Europa. Dass bei uns die Begeisterung fürs Gruselfest zunimmt, liegt für Horst-Dieter Radke auch daran, dass es heute vor allem Spaß machen soll.
Naja, das mit dem Gruseligen, unabhängig von Halloween, das kann man ja über Jahrhunderte zurückverfolgen. Gespenstergeschichten, Gruselgeschichten gab es ja schon. Jenseits von Halloween. Allerdings meine ich immer, die Besten kommen nach wie vor aus Irland. Ah. Und da kommt ja Halloween her. Das ging dann nach Amerika und die hatten ja sowieso gerade damals den Spiritismus erfunden. Naja, erfunden ist viel gesagt, aber populär gemacht und das schwappte dann rüber nach Europa. Aber so wie Halloween heute zelebriert wird, ist das ja eigentlich mehr so eine Spaßgeschichte. So eine Freude dran, solche Dinge zu zeigen und nicht das Gruselige generell hervorzuheben, sondern man glaubt nicht dran, aber es ist schön, mal so ein Gerippe vor die Haustür zu hängen und ich finde das nicht so schlimm. Ja.
Weil Sie gerade meinten, man nimmt das nicht so ernst, sondern man freut sich dran, dass man eine Freude daran hat. So, ich muss ein bisschen an die Geisterbahn denken oder sowas.
Ja, so ungefähr. So ein bisschen Gruseleffekt ist da schon mit drin. Aber es geht auch, man unterdrückt das auch dadurch ein bisschen, indem man das so in das Spielerische bringt.
Auch Ulrich Büttner hat ja den Eindruck, dass die Lust am gepflegten Grusel eher zunimmt. Sie passt halt auch ganz wunderbar zur mystischen Jahreszeit am Bodensee.
Also den Eindruck habe ich definitiv. Ich meine, sagen wir mal so, als ich da vor einigen Jahren mit angefangen habe, war das Interesse schon sehr hoch. Es ist auf einem hohen Niveau, es ist aber noch weiter gestiegen. Ich glaube, so ein gepflegtes Gruseln ist für die meisten Menschen auch eine wunderschöne Möglichkeit, auch mal ein bisschen aus dem nervigen oder tristen Alltag zu entfliehen. Das Halloween-Fest, das ja auch sehr bunt ist, das ist schon Spätherbst, die kalte Jahreszeit, die dunkle Jahreszeit hat begonnen und dann diese vielen orangenen, leuchtenden Kürbisse. Das ist ja auch etwas ästhetisch sehr Ansprechendes und was auch immer mitschwingt, ist die Angstlust. Viele Leute wollen ein bisschen Angst empfinden, aber eine Angst, wo ihnen ja nichts passieren kann. Es ist ja alles ganz harmlos, es sind bisher alle auch wieder lebend rausgekommen aus der Führung. Also da passiert ja nichts Schlimmes, aber ja, und ich glaube, dass Horrorgeschichten uns auch helfen können, Ängste abzubauen, diese zu kontrollieren und vielleicht auch ein bisschen den Alltag dadurch neuer zu ordnen. Mir geht es so und vielen anderen auch, dass so eine vorübergehende Flucht in das Unheimliche durchaus auch etwas ist, was uns im Alltag bereichern kann. Also Halloween ist im Kommen, bin ich mir ziemlich sicher.
Bleibt noch die Frage, wie halten Sie es eigentlich selbst mit Halloween? Ursula Ippen muss da an einen Kindergeburtstag denken, den sie ihren Töchtern zuliebe einmal ausgerichtet hatte. Mitten im Hochsommer war er das mit dem Gruseltrubel allerdings
mega peinlich. Unsere Kinder sind natürlich jetzt erwachsen, wir haben zwei Töchter und es war dann gerade so Halloween am Kommen. Und eine Tochter hat im August Geburtstag und ich fand es richtig toll, dass wir im August ein Halloween-Fest machen. Das war vor vielen, vielen Jahren. Und wenn ich es heute zurückdenke, peinlich.
Auch Horst-Dieter Radke denkt bei Halloween vor allem an die Kinder, wenngleich er und seine Frau sich kein Skelett vor die Tür hängen werden.
Ich nehme das wahr so als Zeichen, jetzt haben wir Herbst, jetzt kommen solche Dinge, die Kinder haben Spaß dran. Das mit Süßes und Saures, das ist ja so ein bisschen integriert, da gab es ja schon Traditionen im Norddeutschen mit dem Rummelpott und auch mit anderen Sachen, wo Kinder rumgezogen sind. Und nee, das, also ich finde das irgendwie eher liebenswert. Ein Abend wie jeder andere, mit der Ausnahme, dass ich dann schon warte, wenn es klingelt. Wir haben die Kürbisse, dann machen wir lieber eine Suppe raus oder was anderes. Und wir hängen uns auch keine Skelette vor die Tür. Also das, so weit geht es gerade nicht. Aber wenn so etwas auf uns zukommt, dann nehmen wir das eher mit einem Lächeln an und keinesfalls ärgern wir uns darüber.
Ulrich Büttner dagegen hatte an Halloween einmal eine sehr aktive Rolle, auch wenn das nicht beabsichtigt war.
Eigentlich eine sehr lustige Geschichte, für die Betroffenen war das eher sehr erschreckend. Im ersten Augenblick, es ist jetzt schon 15 Jahre her, da war ich mit Freunden im Rahmen des Halloween-Festes in Konstanz auch spät am Abend auf dem Friedhof von Konstanz. Also wir machen da keinen Quatsch, also man verhält sich da respektvoll. Die Friedhöfe an Halloween sind in Deutschland eigentlich wunderschön, weil da haben viele Menschen schon Kerzen aufgestellt, weil am nächsten Tag ja Allerheiligen ist. Es ist eine wunderschöne Stimmung, der Hauptfriedhof von Konstanz ist sowieso auch sehr, sehr schön. Auf jeden Fall war ich da mit Freunden, wir haben da einen Spaziergang gemacht. Ich besuche dann auch immer das Grab von meinem Vater und so weiter. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann einen Rucksack dabei, den hatte ich dann an einen Baum gelegt und die haben uns ein bisschen unterhalten und dann laufen wir zurück zum Parkplatz, zu den Autos und dann stelle ich auf einmal fest, oh Gott, mein Rucksack ist ja noch auf dem Friedhof. Hm? Gut, habe ich zu meinen Freunden gesagt, wartet mal kurz, ich hole mal meinen Rucksack. Bin also wieder hochgelaufen, der Rucksack war ziemlich am anderen Ende vom Park, also vom Friedhof, vom Parkplatz aus gesehen. Und ich habe dann meinen Rucksack auch wiedergefunden, da war nichts Unheimliches. Dann habe ich aber nur gesehen, wie vom nördlichen Eingangstor des Friedhofs drei junge Mädchen den Friedhof betreten haben. Ich schätze so 16, 17. Ne? Die wollten da, glaube ich, so eine Mutprobe wagen. Jetzt gehen sie da zu dritt auf den Friedhof. Dann habe ich gedacht, ich kleide mich auch privat sehr, sehr gerne in Schwarz. Jetzt will ich die Mädels doch nicht erschrecken. Habe den Rucksack genommen und habe mich sozusagen in den Schatten des Baumes gedrückt und habe gedacht, naja, die sollen einfach an mir vorbeilaufen und da passiert schon nichts. Ja. Ich will die nicht erschrecken, die sollen mich gar nicht sehen. Ja, aber es kam, wie es kommen musste. Als sie dann wirklich auf der Höhe von dem Baum waren, in dessen Schatten ich stand, schaut eine von den Mädels zu mir rüber und kriegt einen riesen Schreikrampf und sagt, da steht jemand und die sind losgerannt. Also ich glaube, der Sportlehrer wäre wirklich happy gewesen bei der Leistung. Also rennend laufen sie den ganzen Hauptweg entlang bis zum Parkplatz. Ich habe gedacht, ich bleibe jetzt stehen, ich will doch den Mädels nichts. Und als ich sie dann nicht mehr gesehen habe, bin ich ganz langsam wieder zurückgelaufen zum Parkplatz. Und meine Freunde haben nur gemeint, so, hast du die drei schreienden Mädels da gesehen? Da habe ich nur gesagt, ja, ich war wohl die Ursache. Also vielleicht hören die das ja jetzt, dann wissen sie, also ganz harmlos, die denken wahrscheinlich, sie sind da dem Sensenmann begegnet oder sonst dem Halloween-Gespenst. Nee, das war nur ich und ich wollte sie wirklich nicht erschrecken.
Ja, und das war der Bodensee-Podcast, der Podcast von Echt Bodensee. Diesmal mit Teil 1 unseres Halloween-Specials. Meine ganz und gar nicht gruseligen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner waren Ursula Ippen, redegewandte Stadtführerin aus Lindau, Ulrich Büttner, Historiker, Gymnasiallehrer, Autor und Gruselstadtführer aus Konstanz und Horst-Dieter Radke, freier Autor, Schriftsteller und Lektor, der uns aus dem Taubertal zugeschaltet war. Mein Name ist Peter Meisterhans, ich sage danke fürs Zuhören und verpasst auf keinen Fall Teil 2 unseres Halloween-Specials, wo wir kurz vor dem 31. Oktober die besten Gruseltipps rund um Halloween am Bodensee und für die ganze Familie für euch zusammengestellt haben. Boom!